Micro Europa.
Sounds
moderne, fiche,
terrific.
Micro Europa.
Sounds
comme moi,
comme eu,
like me.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Herzlich willkommen bei Radio Micro Europa hier auf der Wüstenwelle. Mein Name ist Kilian Eder und ich habe heute die Ehre, euch durch unsere Sendung zu alternativen Lebensstilen zu führen. Radio Micro Europa hat sich für diese Sendung mit den verschiedensten Leuten ins Gespräch gesetzt, die ein etwas anderes Leben führen als du und ich. Um etwas genauer zu werden, wir haben das Leben eines Comiczeichners, die Aufregung junger Musiker und den Durchhaltewillen eines deutschen YouTubers unter die Lupe genommen. Und wir folgen dem Dasein eines Bodybuilders und fragen einen professionellen Extremsportler, wie man auch einer wird. Und um ein aufregendes Leben geht's jetzt auch gleich in unserem ersten Song. Hier ist Alligator mit Narben.
Ich glaube, Sie waren jetzt in jedem erdenklichen Beruf tätig. Sie sind immer kläglich gescheitert. Ja, ich frage mich manchmal, ob Sie sich mit Absicht so blöd anstellen. Und trotzdem fangen Sie immer wieder was Neues an. Was versprechen Sie sich davon?
Ja, ich weiß, ich war Englischlehrer, Gespensterjäger, Entertainer, Senftenträger. Ich war Judo-Kämpfer, U-Boot-Lenker, Fluglotsenarzt,
Stuhlgroßhändler,
Empfangsdamen-Caster, Tankwagenfahrer, Landkartenmaler, Anglerberater. Na, dann Militärgericht, Mediziner, Angela Merkels dritter Geliebter, Landesverkehrsminister von China, tanzende Bären im Schritt, Tätowierer, Bitch. Alles ist schief gegangen, doch das war genauso Plan. Also wieder mit dem Fahrrad auf die Autobahn. Als Frauenschwarm brauchst du Erfahrung.
Los, erfahre!
Verletzte Kinder kriegen eher Schokolade.
Mir fehlen ein paar Daumen, aus dem Thema wird ein Buch. Ein Speer in meinem Unterleib, ich werde interviewt. Mein Kopf trägt eine Reifenspur, das Mädchen hört mir zu. Willst du sie haben, dann brauchst du Narben. Willst du sie haben, dann brauchst du Narben, yeah.
Ich war Brettspielschreiner, Taxi-Driver, Jet-Lease-Meister, Abschleppdienstleiter, Webdesigner, Steckbriefschreiber, Pepsi-Light-Verkäufer, Taxi-Treiber, Extremsportler, Seelsorger, AIDS-Forscher, Reporter, Skateboarder, Seeforder, Gay-Pornstar, Computerspiele-Tester, Schulkantinen-Bäcker, Flugmaschinen-Chef, gesuchter Kriegsverbrecher, Buchkapitel-Texter, immer direkt gefeuert oder von den Chefen verhauen. Ich nehm das Lächeln in Kauf, wenn meine Rechnung geht. Auf einmal zeigt sie mehr Interesse, jede Wunde ist ne Story, also weiter Scherben essen.
Mir fehlen ein paar Daumen, aus dem Thema wird ein Buch. Ein Speer in meinem Unterleib, ich werde interviewt. Mein Kopf trägt eine Reifenspur, das Mädchen hört mir zu. Willst du sie haben, dann brauchst du Narben. Willst du sie haben, dann brauchst du Narben.
Und ich steuere den Flieger, alle finden den Tod. Du bist ein blinder Passagier, ich bin ein blinder Pilot. Ich werd gerufen, Herr Doktor, ich merk meine Beine nicht. Ich sage nichts, ärztliche Schweigepflicht. Und nochmal, alle finden den Tod. Du bist ein blinder Passagier, ich bin ein blinder Pilot. Ich werd gerufen, Herr Doktor, ich merk meine Beine nicht. Ich sage nichts, ärztliche Schweigepflicht.
Sie sind gefeuert!
Schade.
Mir fehlen ein paar Daumen, aus dem Thema wird ein Buch. Ein Speer in meinem Unterleib, ich werde interviewt. Mein Kopf trägt eine Reifenspur, das Mädchen hört mir zu. Willst du sie haben, dann brauchst du Narben. 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 Willst du sie haben, dann brauchst du hier Narben.
We'll be right back.
YouTube, eine Plattform, die in den vergangenen Jahren immer mehr Menschen begeistert hat, ob als Zuschauer oder als Filmemacher selbst. Arthur Meingart, ein junger Nachwuchs-YouTuber, führt seit 2014 seinen eigenen YouTube-Channel. Uns hat er verraten, was ihn dazu bewegt hat und warum er keine Ausbildung machen möchte. Ein Beitrag von Monika Kliese.
Willkommen auf meinem neuen Kanal Arthur ohne H, weil man mich ohne H schreibt.
So begrüßte Arthur Meingart seine Zuschauer vor knapp 2 Jahren auf seinem YouTube-Channel Arthur ohne H. Mittlerweile verfolgen ihn dort fast 7000 Zuschauer. Am liebsten dreht er Comedy- und Lifestyle-Videos. Auf die Idee ist Arthur vor circa 3 Jahren gekommen, als er selbst den YouTube-Channel ApeCrime entdeckt hat.
Daraufhin habe ich das einfach mal selber gemacht und habe gemerkt, dass es eigentlich voll mein Ding ist, so kameratechnisch, schnitttechnisch und auch so Leute zu unterhalten, das war schon immer mein Ding, weil ich das einfach kann.
Dabei ist Meingart besonders wichtig, sein eigenes Ding durchzuziehen. Zwar orientiert er sich an anderen YouTube-Kollegen, bezeichnet diese aber nicht als Vorbilder. Dass das nicht immer einfach ist, erklärt er so.
Also es gibt ja High- und Down-Phasen, das hat ja jeder Mensch so im Leben, egal ob Schule, Studium, wie auch immer. Und wenn man eine Down-Phase hat und dann noch äußere Einflüsse auf dich kommen, wo deine Mutter sagt, ja, mach mal was Ordentliches, mach eine Ausbildung, such dir was und sagst so, nee, keine Lust. Und dann kann es schon mal sein, dass man noch weiter in die Down-Phase rutscht, aber man darf sich einfach nicht unterkriegen und immer weitermachen und mich interessiert es mittlerweile auch nicht, was andere sagen.
Arthur Meingart sieht großes Potenzial darin, Videos zu drehen. Neben der Plattform YouTube ist er außerdem auch auf Snapchat, Instagram und Facebook aktiv. Es sei eine Menge Arbeit damit verbunden, so der Nachwuchs-YouTuber.
Also ich will das auf jeden Fall beruflich machen. Ich möchte halt nicht für jemand irgendwie 8 Stunden arbeiten und ich möchte keinen Durchschnittsjob haben. Ich möchte einfach mein Leben ausleben quasi als Künstler und YouTube ist quasi das erste Sprungbrett, was mich einfach hochbringen kann und was ich auch will, weil es mir auch einfach Spaß macht. Und je nach Möglichkeit, wie viel man dann später mal verdient oder wie gut es läuft, kann man ja auch weitere Wege gehen, wie zum Beispiel Musik machen, was mich auch interessiert.
Am meisten motiviert ihn die positive Resonanz, die er auf seine Videos bekommt. Sobald ein Video online gestellt wird, muss Arthur die neuesten Kommentare lesen und seine Likes checken. Das ist eine YouTube-Krankheit, so Arthur. Dass seine Videos viel Zeit beanspruchen, nimmt er gerne in Kauf.
Ich habe das Ganze Ende der 9. Klasse angefangen und da war es halt so, dass ich irgendwie alles noch in den Griff bekommen habe. Schule, Freunde, YouTube, aber da war es auch so, dass ich Wochenende nicht mehr rausgegangen bin. Da war nur noch YouTube so und das ging eigentlich alles drauf. Wochenende YouTube, in der Woche Schule. Trotzdem lege ich die Priorität viel mehr auf YouTube, weil das ja mein Zukunftsziel ist.
YouTube, ein Job für jeden? Definitiv nicht, so Arthur Meingart. Die sogenannten Hater-Kommentare und der stetige Druck, den Erwartungen der Zuschauer gerecht zu werden, sei nicht für jeden was. Für ihn hingegen gehören diese negativen Kommentare dazu.
Man würde was falsch machen, wenn man nur Leute hat, die einen lieben, weil Erfolg zieht dir sowas einfach an. Aber für die meisten Menschen ist es ziemlich angreifend und genau das ist auch der Punkt, wieso das nicht jeder machen kann.
Arthur Meingart sagt, es sei entscheidend, seine Ziele zu verfolgen und sich nicht von anderen unterkriegen zu lassen. Einen Tipp für weitere Nachwuchs-YouTuber hat er auch parat. Er verrät, welche Eigenschaften man unbedingt mitbringen muss.
Durchhaltevermögen, unendliches Durchhaltevermögen, weil du kannst nicht ein Video drehen und über Nacht zum Star werden. Das mag zwar bei dem einen oder anderen klappen, aber das ist einer von 10 Millionen, wo das klappt. Normalerweise brauchst du Jahre dafür und du musst es einfach leben, du musst es wollen.
Monika Kliese über Arthur Meingart, der seinen ganz eigenen Lifestyle lebt. Er ermutigt jeden dazu, seinen eigenen Weg zu gehen und nicht auf negative Stimmen zu hören. Und wir machen direkt weiter mit YouTube, und zwar mit einem Song von einem Künstler, von dem ich bis vorletzte Nacht noch nie gehört habe. Der gute Mann heißt Elijah Hu und ich habe nur einen Song gehört und direkt beschlossen, mir das ganze Album zu kaufen. Und dieser einen Song, den ich gehört habe und den ihr jetzt auch hört, heißt I Love Being With You.
Yeah. is that once in a lifetime. This is the thrill divine.
Ihr hört Radio Mikroeuropa hier auf der Wüstenwelle. Unser Thema heute: Lebensstile. So, und wir bleiben auch erstmal bei der Musik. Poetry Slam kennt jeder, aber habt ihr auch schon was vom Song Slam gehört? Newcomer, Singer, Songwriter, Bands und erfahrene Künstler kommen hier zusammen, um sich mit ihrer Musik zu begeistern. Der Song Slam in Stuttgart und Tübingen wird seit nunmehr 5 Jahren von Hans Dempf organisiert und moderiert. Die Zuschauer sind begeistert. Alisa Blessau von Radio Mikroeuropa war für euch dort und hat hinter die Kulissen geschaut. Mit dem Moderator und dem Künstler des Abends spricht sie über die Bedeutung der Veranstaltung für Künstler, ihre Erfahrungen und Ziele im Musikgeschäft.
Seit 4 Jahren treten 4 Jungs aus Stuttgart als Band Younger Us auf. Mario am Schlagzeug, Felix am Bass, Manu spielt Gitarre und Sänger Jan. Dass ihre Musik nicht dem Mainstream entspricht, erkennt man schon daran, wie Sänger Jan auf die Frage nach dem Genre antwortet.
Das ist recht schwer zu beschreiben. Ich glaube, ein Kumpel hat vor einer Weile irgendwann mal was gesagt, von wegen, wir machen so ein bisschen Crunch und dann doch wieder Hardcore und bringen das irgendwie zusammen. Und ich glaube, das beschreibt es ganz gut. Ich selber finde es schwer, das in Worte zu fassen.
Trotz des ausgefallenen Musikgeschmacks ist die Band gefragt. Und das nicht nur in Deutschland.
Wir haben tatsächlich schon viele Konzerte gespielt in den 4 Jahren. Und da waren viele coole Sachen dabei. Und wir hatten sehr früh in unserer Bandgeschichte sehr tolle Erfahrungen in Italien zum Beispiel, wo wir aus dem Nichts 4, 5 Konzerte in Italien spielen konnten, was absolut krass ist, so als Band, die keine Sau kennt, in Italien spielen zu dürfen. Dann haben wir einmal in Ulm auf dem Musikmarathon spielen dürfen. Da waren, glaube ich, 800-900 Leute da, was halt abgefahren ist. Oder halt mal wenn man mal nach Berlin eingeladen wird.
Ein Konzert ist der Band dabei besonders in Erinnerung geblieben.
Unsere Release-Show, die wir, glaube ich, vor 2 Jahren jetzt so langsam hatten in Stuttgart im Jura West, war, ich glaube, das war tatsächlich das coolste Konzert, weil da nur Leute da waren, die man persönlich halt kennt, Freunde. Und dann war das war nicht nur dieses Konzert, das wir gespielt haben, sondern es war ein Treffen von lauter Leuten, die ich cool finde, und wir hatten einen super Abend und wir haben unsere erste EP veröffentlicht, und das war bestimmt das schönste Konzert, was wir bisher hatten.
Sänger Jan, der selbst einige Instrumente spielt, hat als Sänger im Hardcore-Genre ein ganz bestimmtes Vorbild, das ihn auch zu dieser Musik inspiriert hat. Hardcore-Musik ist nicht nur simples Gebrüll.
Ich persönlich finde, glaube ich, dass der Sänger von Every Time I Die mit der krasseste Sänger ist, der so im Hardcore-Genre unterwegs ist, weil das halt, ich weiß nicht, wie er es macht, ich würde es gerne auch so können, die Texte so auf den Punkt, auf die Musik hin phrasiert, das ist, also schafft für mich nur er, und also deswegen ist er so mein Vorbild, dem ich nacheifere.
Trotz ihrer langjährigen Erfahrung, auch vor großem Publikum, ist Lampenfieber für Jan kein Fremdwort. Ein Bierchen zur Auflockerung gönnt sich die Band trotzdem erst danach.
Mit Bierchen was antrinken funktioniert bei uns gar nicht so gut. Wir haben das irgendwann mal ausprobiert und haben mal einen Kasten Bier bei einer Probe getrunken. Nachdem dann jeder irgendwie so 4, 5 Bier in Intus hatte, haben wir gemerkt, dass wir dann gar nicht mehr spielen können. Deswegen, dieses Bier vor der Show gibt es dann nicht, ne? Oder halt nicht so viel. Vom Aufgeregtsein kann ich natürlich nur von mir sprechen, weil ich nicht weiß, wie es bei den anderen Jungs aussieht. Bei mir persönlich ist es in der Regel so, dass ich eher nicht aufgeregt bin bis 1, 2 Minuten, bevor es dann wirklich losgeht. Also dann fängt es halt auch an, irgendwie, dann geht die Pumpe, und dann hat man aber auch Bock, dass es endlich anfängt, und ja, und hofft dann halt, dass alles klappt. Ja.
Sänger Jan beschreibt die Younger Us trotz des Erfolgs als Hobbyband. 3 der 4 Jungs stecken noch mitten im Studium. Musik zu machen bedeutet für sie Spaß zu haben, aus dem Alltag auszubrechen und ihre Fans zu begeistern. Dass sie als Hardcore-Band nicht bei allen Musikveranstaltungen, wie zum Beispiel dem Songslam, teilnehmen können, finden sie dabei gar nicht so schlimm.
Klar ist der Songslam auch irgendwo Genre konzentriert. Wir hätten da jetzt nicht auftreten können, aber das ist auch okay so. Das ist ja auch wichtig, dass es da irgendwie so genregetrennte Sachen dann gibt.
Die Band will sich aber auch in Zukunft auf ihre eigenen Konzerte konzentrieren und an keinen Contesten teilnehmen. Der Songslam sei trotzdem eine gute Möglichkeit, für Newcomer und Bands trotz Wettbewerbsgedanke.
Zumindest hat es den Anschein, dass das Publikum anders wie bei anderen Contests sehr breit gefächert war. Es gab nicht so diese typischen Krüppchen, die dann wegen einer Band oder einem Künstler da sind und nur für den jubeln und krass ausrasten oder so. Zumindest hatte ich das Gefühl, dass es ein sehr breit gefächertes Publikum war, die einfach mal alles aufgenommen haben und für alles offen waren. So. Und deswegen denke ich schon, dass der Songslam da ganz gut funktionieren kann.
Alisa Blessau mit ihrem Beitrag über die Stuttgarter Band Younger Us. Und nun eben diese mit ihrem Stück Rite of Passage, exklusiv hier bei Radio Mikroeuropa auf der Wüstenwelle. Das waren die Jungs von Younger Us mit ihrem Song Rite of Passage. Und jetzt machen wir eine thematische Kehrtwende. Kulturwissenschaftler und Comiczeichner. Man verbindet selten die zwei Berufe miteinander. Aber hier in Tübingen ist alles möglich. Der 1960 in Heidenheim geborene deutsche Comiczeichner Peter Puck hat an der Universität Tübingen studiert. Schon während des Studiums in den 80er Jahren ist Puck durch sein Hobby, dem Comiczeichner und der daraus entwickelten Serie Rudi, bekannt geworden. 2002 wurde Peter Puck mit dem Max-und-Moritz-Preis in der Kategorie Bester deutschsprachiger Comic-Künstler beim Internationalen Comic-Salon in Erlangen ausgezeichnet. Vom Hobby über das Talent zum Beruf. Das hört sich für die meisten an wie ein Traum. Peter Puck erzählt uns von deutschen Comic-Geschichten und wie er Comiczeichner geworden ist. Ein Beitrag von Jia Lu.
Am Nachmittag vor der Uni-Bibliothek Tübingen. Kaffeezeit. Aber für Puck lieber eine Flasche Bier. Peter Puck besucht den vertrauten Ort wieder, wo er bereits seine Studienzeit verbracht und genossen hat. Ab 1982 studiert Puck hier an der Uni Tübingen Geschichte und Germanistik. Später hat er seine Leidenschaft für Alltagsgeschichte, Kultur- und Subkulturphänomene entdeckt und ist zur empirischen Kulturwissenschaft gewechselt.
Es war eine andere Zeit damals. Man hat da einfach auch nicht auf den Beruf hin unbedingt studiert. Ich habe wirklich studiert, weil es mich interessiert hat. Also ich habe zum Beispiel meine Zwischenprüfungsarbeit habe ich Das war eine der ersten wissenschaftlichen Arbeiten über die Punkkultur da in den 80er Jahren. Und die Ikonografie von den ganzen Klamotten und Outfits und alles, die ganze Symbolik von der Subkultur. Da gibt es heute natürlich wahrscheinlich tausende von Studien, aber damals gab es da nicht so viel. Natürlich überlegt, willst du eigentlich Wissenschaftler werden nachher? Wäre ich gern Kulturwissenschaftler. Irgendwann war mir aber auch klar, Wissenschaftler wäre mir, glaube ich, zu sekundär gewesen. Also immer nur das zu erforschen, was andere Leute quasi kreativ machen. Darum ging es bei mir auch. Ich wollte da eigentlich selber was machen. Ich wollte nicht immer als Kulturwissenschaftler nur so kulturelle Phänomene oder Kreativität von anderen erforschen.
Zeichnen war schon immer ein Hobby für Puck. Er zeichnete aus Spaß. Manchmal während des Seminars in seine Hefte, wie er es schon in der Schule getan hatte. Ein Kommilitone, freiberuflich beim Stuttgarter Live tätig, empfahl ihm, es bei dem Stadtmagazin zu probieren. Peter Puck setzte sich einen Nachmittag dran und er fand Rudi und Freddy, die beiden Hauptfiguren seiner ersten Comicserie.
Ich habe schon während dem Studium die ersten Geschichten veröffentlicht, das war 1985. Ich habe das parallel zum Studium dann schon angefangen und es wurde dann immer mehr. Und ich habe angefangen, dann Geld zu verdienen auch. Und so ist es gelaufen. Ich wollte eigentlich nie Comiczeichner werden. Sowas überlegt man sich nicht. Also ich habe mir nie überlegt, ich werde jetzt hauptberuflich Comiczeichner. Ich bin da einfach so reingerutscht. Das war dann eben erfolgreich, die Serie, die ich angefangen hatte. Und dann kamen Aufträge und dann kam Geld. Und so bin ich quasi aus der Uni rausgedriftet.
Hatte die Zeit an der Uni eine Bedeutung für seinen beruflichen Werdegang?
Das kann gut sein, weil man natürlich in dem Studium lernt man einen anderen Blickwinkel, man lernt Sachen anders erstmal zu beobachten, man lernt auch nicht alles als gegeben hinzunehmen und man lernt so natürlich einen analytischen Blick. Und insofern, also so eine Professorin, die Christel Köhle-Hetzinger ist eine bekannte Professorin, EKW, ist inzwischen auch emeritiert, die sagt immer zu mir, dass man bei meinen Comics merkt, dass ich EKWler bin.
Viele Geschichten aus seiner Comicserie Rudi basieren auf Pucks eigenen Erlebnissen. Die Hauptfigur Rudi hat den Kopf eines Tieres mit menschlichem Körper und glänzender Nase. Er erzählt das Unileben mit einer humorvollen und satirischen Sprache. Eine Geschichte aus dem Jahr 1987 heißt Unimensa. Und Rudi hat etwas im Salat gefunden, was eigentlich nicht reingehört.
Käfer waren oft im Salat drin, klar, natürlich. Da hat man sich in den 80ern gefreut, wenn es da nochmal extra Proteine gab. Ja.
Puck berichtet, in den 80er Jahren hätten die Leute hierzulande oft gelacht, wenn sie sich Comiczeichner als einen seriösen Beruf vorstellen sollten.
Das ist kulturell und je nach Land unterschiedlich. Wenn ich in Belgien sage, ich bin Comiczeichner, dann liegen die Leute auf den Knien vor Begeisterung, weil da ist ein Comiczeichner wie ein Popstar. Ja, da ist der richtig. So Frankreich, Belgien, die Ecke. Das ist ein richtig seriöser und sehr angesehener Beruf in Deutschland. Lachen die Leute eher mal ein bisschen so. Die finden das nicht blöd oder so, aber es ist so. Es ist so halt so ungewöhnlich. Es ist ein bizarrer Beruf. Das ist wie wenn ich sagen würde, ich bin Geräuschemacher beim Film.
Aber warum wird der Beruf als Comiczeichner nicht so angesehen wie in Belgien oder Frankreich?
Das hat historische Gründe. Einfach weil im Dritten Reich eben Comics verpönt waren. Und dann waren in den 50er Jahren gab es eine heftige Anti-Comic-Kampagne quasi, wo Comic als Schundliteratur gegolten hat. Also ich weiß noch in meiner Grundschulzeit, da haben wir natürlich auch im Unterricht Zeichnungen gemacht. Ich weiß noch genau, das waren Illustrationen von Grimms Märchen. Und ein Mädchen hat dann, bei Dornröschen war das, glaube ich, eine Sprechblase reingemacht, wo die Prinzessin Aua sagt, Aua. Und dann hat die Lehrerin getobt, das wäre Schund und das Sprechblase hat in dem Bild nichts zu suchen. Aber das war die Zeit, es war 60er Jahre. Da war Comics Schundliteratur. Heute ist man froh, wenn die Kinder überhaupt Comics lesen. Aber damals war das, da hieß es immer, man soll ein gutes Buch lesen. Und deshalb hat Deutschland keine Comic-Tradition.
Comics wurden früher auch als Gebrauchsgrafik betrachtet. Auch die Zeichner selber wurden auch nicht als Künstler gesehen. Sie zeichneten nur, damit deren Reproduktion konsumiert werden konnte. Comic-Zeichner haben sich auch gar nicht als Künstler gesehen, weil sich so die landläufige Meinung, die eigentliche Kunst immer um die Original dreht. aber die originale Zeichnung wird bei Comics nicht wertgeschätzt, obwohl Comiczeichner darin sehr viel Aufwand investieren.
Während im Zweiten Weltkrieg in den USA es Papierknappheit war, wurden teilweise die Originalzeichnungen von Disney, von Karl Barks, Donald Duck und so weiter, zu Toilettenpapier verarbeitet. Oder teilweise war es so, wenn das Lager voll war, wurden die Sachen weggeworfen. Es war nämlich damals auch üblich, nicht dass die Zeichner das Original behalten konnten, sondern es hat dann der Verlag behalten oder der Auftraggeber. Und sobald das Ding gedruckt war, hatte eigentlich die Zeichnung, die Originalzeichnung, ihre Funktion erfüllt und war eigentlich dann nichts mehr wert. Weil es war praktisch im Prinzip nur die Druckvorlage und kein Kunstwerk in dem Sinn. Heute ist eine Bleistiftvorzeichnung von Karl Barks 5.000, 8.000 Dollar oder was wert, ja. Das sieht man natürlich heute völlig anders.
Für Puck ist Comic ein faszinierender visueller Erzählform mit Text. Was möchte Puck mit diesem Massenmedium dem Publikum vermitteln?
Also die eine Seite ist die Unterhaltung natürlich, aber andererseits war das auch immer eine Möglichkeit für mich, also meine Meinung zu sagen. Das ist das Typische beim Comic, ist, dass es eine Synthese ist aus Text und Bild. Das ist nicht irgendwie Bilder mit Text oder Text mit Bildern, sondern das ist als Medium eine Synthese im Idealfall. Rudi ist ein Funny-Comic, der muss lustig sein. Die Leute müssen lachen. Was mir natürlich aber auch sehr wichtig ist, ich habe die besten Geschichten gemacht, immer bei Themen, wo ich mich selber sehr geärgert habe oder die mich aufgeregt haben. Und dann hat man auch die nötige Energie, da eine gute Geschichte zu machen. Rudi hat einen sehr, sehr schwarzen Humor und ich gehe ja teilweise ja wirklich, bin da an Grenzen gegangen, auch Geschmacksgrenzen. Und ich habe viele böse Briefe auch bekommen und Drohungen und was weiß ich alles. Ja, und weil eben manche Leute verstehen keine Ironie. Ich war praktisch einer der ersten, der überhaupt Neonazis thematisiert hat im Comic und so weiter.
Peter Puck findet es schade, wenn das Publikum die Funny Comics abqualifiziert.
Irgendwie wird dieser lustige Comic, der Funny Comic, irgendwie schon immer, also, missachtet. Und nicht geschätzt. Dabei ist das eigentlich die höchste Kunst, eine witzige, intelligente Geschichte zu erzählen, die auch noch was rüberbringt an kritischer Botschaft, aber trotzdem unterhaltsam ist und man lachen muss, ist eigentlich die Königsklasse. Aber es ist auch wieder typisch in Deutschland, dass eben sobald was unterhaltsam und lustig ist, ist es okay, liest man gern, aber man nimmt es nicht so ernst.
Was findet er am schwierigsten beim Comiczeichnen?
Schwierigster Teil ist Idee finden, ja. Das ist das Hauptproblem. Also, was immer vergessen wird bei jedem Medium, immer das Wichtigste ist die Geschichte. Es ist eigentlich nicht die Zeichnung.
Wie arbeitet Puck für ein Blatt? Wie sieht der Ablauf aus?
Ich hatte immer nur eine Seite, bei mir ist eine Geschichte, eine Seite und teilt dann quasi, überlegt sich, wie die Narration läuft, wie erzähle ich, habe 8 Panels zur Verfügung, 8 Bilder, wie erzähle ich, wo kommt was rein, dann ist viel technische Sachen, man muss ausprobieren, passt der Text, den ich da jetzt geschrieben habe, überhaupt in den Platz rein, wie muss ich das Bild überhaupt aufteilen, damit ich die Figuren unterbringe und den Text und so weiter, man muss auf Lesrichtung achten, die Leute lesen von links nach rechts, was zuerst gesagt wird, muss links stehen. Dann mache ich die Vorzeichnungen, Panel für Panel, in Bleistift. Die pause ich dann auf den Zeichenkarton durch, am Lichttisch, nochmal in Bleistift. Da wird die Linienmenge schon reduziert auf die Linie, die es nachher eigentlich werden soll. Und dann wird es getuscht mit einem Pinsel.
Früher sind Comic-Druckvorlagen alle mit Hand gezeichnet worden. Korrekturen erfolgten mit Schere, Klebstoff und Farbe. Heute entstehen die meisten Comics am Computer.
Mit Photoshop kann ich halt unheimlich viel machen, was ich früher nicht machen konnte, an Korrekturen, auch Montagen. Der Haken dabei ist, es gibt kein Original mehr. Das ist nämlich das Hauptproblem, wenn ich am Computer arbeite und auch viele Kollegen, die wirklich ausschließlich am Computer die Comics erstellen. Es gibt auch Spezialprogramme inzwischen zum Comiczeichnen. Ja. Manga Studio ist so das Standardprogramm, das ist extra entworfen für Comiczeichnen.
Dies war ein Beitrag von Jia Lu, in welchem der Tübinger Comiczeichner Peter Puck uns von den Schwierigkeiten der deutschen Comickultur und wie er damals schon während des Studiums begann, seine Comicreihe Rudi zu entwickeln, erzählte. Das hier ist Radio Mikroeuropa auf der Wüstenwelle.
Mikroeuropa.
Mikroeuropa.
Unser nächster Beitrag handelt von wilden Wassern und der großen Freiheit. Aber vorher gibt es erstmal zwei Lieder in Folge. Und zwar erst Shogunodos etwas ruhigeres Aoba und direkt danach Pretty Little Gangster von Ryder.
Turns the ground, pretty little gangster now.
Mit Pretty Little Gangster hier bei Radio Mikroeuropa auf der Wüstenwelle. Unser Thema heute: Lebensstile. Extremsport als Lebensunterhalt. Der junge Kajakprofi Adrian Mattern verdient sein Geld damit, sich in seinem Kajak riesige Wasserfälle hinunterzustürzen und scheinbar unkontrollierbare Stromschnellen kontrolliert zu befahren. Firmen, die Ausrüstung für den Kajaksport produzieren, sponsern ihn und er reist das ganze Jahr rund um den Globus. Ich habe mich gefragt, wie wird man eigentlich Kajakprofi, und habe ihn deshalb angerufen. Hallo Adrian, wie geht's dir?
Hallo, mir geht's blendend. Ich sitze im Auto und es regnet, aber mir geht's gut. Wir waren gerade Kajakfahren den ganzen Tag im Prinzip. Und ja.
Okay, richtig. Aktuell tust du nämlich gerade durch Norwegen auf der Suche nach dem spektakulärsten Wildwasser Europas. Du bist jetzt 22 Jahre alt und gehörst jetzt schon zu den besten Kajakfahrern der Welt und lebst davon, als Profikajaker immer wieder die Grenzen des Möglichen neu zu definieren. Du machst spannende Expeditionen in zum Teil von noch nie von Menschenhand berührter Wildnis und bist dann meist auf irgendwelchen reißenden Wildflüssen unterwegs. Kajakfahren ist jetzt ja keine besonders verbreitete Sportart, sondern eher so ein Nischending. Wie kommt man denn da überhaupt zu?
Also mit dem Kajakfahren hat alles begonnen eigentlich durch meinen Vater. Der war schon immer sehr wasseraffin, das heißt, schon in jungen Jahren war ich irgendwie im Kanadier oder so unterwegs. Relativ klassisch eigentlich, einfach in den Verein eingeführt worden und ab und zu mal paddeln gegangen. Und dann halt irgendwie immer mehr dran geblieben und ja, so ist es dann entstanden.
Wie kam es dann dazu, dass du dich quasi professionalisieren konntest zu irgendeinem Zeitpunkt?
Also es war so, ich habe mein Abitur gemacht und dann war für mich eigentlich klar, dass ich ein Jahr lang Kajak fahren möchte. Und dann habe ich das gemacht, habe gearbeitet, bin dann auf Tour gegangen. War dann zuerst in Chile und dann noch bei anderen Ländern. Und dann war dieses Pausejahr praktisch fast zu Ende, als dann halt diese Frage in mir drin, ob ich es nicht auch schaffen könnte, das hinzubekommen, dass ich vom und für den Kajaksport leben kann. Und das war halt irgendwie so eine dringende Frage und die war mir so wichtig und ich hätte es einfach nicht akzeptieren wollen, es nicht rauszufinden, dass ich dann mich mit meinem Vater getroffen habe und dann mal ganz sanft nachgefragt habe, wie es denn aussieht, was er davon hält, wenn ich mich jetzt nicht in die Uni einschreibe. Und war ich ganz witzig, weil mein Dad dann so meinte, ja, ganz verübeln kann er mir es ja auch nicht. Er hat mich ja an den Sport auch ein bisschen rangeführt, er teilt die Liebe zum Wasser genauso wie ich und er kann es natürlich ein bisschen nachvollziehen.
Okay, dein Vater ist also schuld. Würdest du sagen, der Sport verliert seinen Reiz, wenn man dieses Hobby dann irgendwann zum Beruf hat und Tag für Tag ausübt?
Das ist eine gute Frage. Also im Moment kann ich besten Gewissens sagen, ganz und gar nicht. Aber das liegt auch sicherlich daran, dass ich halt bis vor kurzem noch wirklich hart dafür gearbeitet habe. Also ich habe jeden Job gemacht, den es gab, damit ich mein Geld verdienen konnte zum Kajakfahren. Habe immer sehr günstig gelebt und also da war nichts mit Hotel oder sonst Mietwagen oder sonst irgendwas. Habe wirklich so versucht, so wenig Geld wie möglich zu benötigen, damit ich so lange möglich eben Kajak fahren gehen kann. Und weil das halt das auch so relativ neu ist, kann ich es noch ganz genießen, dass ich davon lebe. Aber ich sehe die Gefahr ganz klar. Also wenn ich jetzt das noch weitermache, 5-6 Jahre, dass es irgendwann so ein bisschen langweilig wird. Ich will das Kajak fahren auch als Plattform irgendwie nutzen, um eben darauf was aufzubauen, sei das jetzt eine Produktionsfirma oder sei das eine eigene Marke, wie auch immer. Also ich will versuchen, weiterzudenken, trotz des Sports oder im Sport. Und von daher momentan eigentlich alles gut.
Okay. Hast du dann irgendwie, wenn du das jetzt so mit diesem beruflichen Hintergrund betreibst, hast du manchmal das Gefühl, dass du jetzt etwas besonders Spektakuläres oder wirklich so Gefährliches tun musst, obwohl du vielleicht lieber darauf verzichten würdest?
Nee, ganz klares Nein. Also den Gedanken hatte ich natürlich auch, bevor es in die Richtung Profi ging oder davon zu leben, habe ich mir ganz klar gedacht, wie wird es dann sein und muss ich dann irgendwas machen, um dann irgendwelche Leute zu beeindrucken oder um irgendwelche Resultate abzuliefern. Aber also alle meine Sponsoren haben auch direkt gesagt, also das wollen sie überhaupt nicht. Und dann war der Druck von außen schon mal sozusagen ein bisschen weg. Im Moment ist es mein eigener Antrieb und eigener Ehrgeiz und wieder so ein bisschen eine bohrende Frage, was ist alles möglich?
Gerade in so einem Bereich ist es ja, wo auch beim Kajakfahren doch leider immer wieder Leute umkommen, nämlich fast immer dann, wenn sie sich zum Beispiel selbst überschätzen. Gab es bei dir schon mal so einen Moment, wo es ganz knapp war oder in dem du dachtest, Mist, das habe ich jetzt vermasselt und jetzt sterbe ich vielleicht?
Ja, gab es in der Tat schon. Im Ötztal auf der Wellerbrücke. Da war ich halt noch ein Jungspund, jung und unerfahren. Und da waren wir auf der Wellerbrücke unterwegs und habe ich einfach eine Linie falsch erwischt, nicht besichtigt vorher, einfach nicht weise gewesen und bin dann in einer Unterspülung bzw. in einem Siphon gelandet. Was eben eine sehr, sehr gefährliche Stelle ist im Fluss, wo das Wasser unter dem Stein verschwindet, anstatt außen herum zu fließen. Kann man sich vorstellen wie so eine Klospülung oder so. Und dann war ich dann tatsächlich drinne und da war halt für mich ganz klar, also entweder ist diese Öffnung unter dem Stein groß genug und ich passe da durch oder sie ist nicht groß genug. Also da gibt es kein vielleicht oder zwischendrin. Es ist entweder, ja, ich überlebe es oder nein, ich sterbe jetzt. Das war kurz bevor ich das erste Mal eine Auslandsreise gemacht habe zum Kajakfahren nach Chile. Und das war natürlich auch so ein Wendepunkt, das war ganz klar. Da hätte ich sagen können, gut, das war jetzt ein Warnschuss. Oder ich sage, gut, ich nehme diese Erfahrung und versuche daraus so viel wie möglich zu lernen.
Würdest du sagen, das lohnt sich? Kann man irgendwie vom Kajaksport generell gut leben?
Mit der Zeit, die ich da reinstecke und ich die irgendwo beim Arbeiten verbringen würde, wäre ich wahrscheinlich ein reicher Mann. Aber ob es wert ist, ein ganz klares Ja. Also es ist natürlich immer noch ein bisschen von der Hand in den Mund. Ist ein Nischensport, aber wert ist es mir trotzdem, weil die Erfahrungen, die ich in dieser Zeit eben mache und die Leute, die ich kennenlerne und an die Orte, die ich gelang und die ich mir anschauen kann und die ich sehe, also die kann ich mit keinem Geld der Welt aufwiegen oder kaufen. Aber finanziell, also ich mache es nicht wegen dem Geld. Davon muss man nicht ausgehen.
Ja, danke nochmal an Adrian für das Telefonat. Deshalb auch die nicht ganz so gute Qualität der Aufnahme. Wir haben noch ein bisschen weiter gequatscht und sind dann irgendwann ins Englische verfallen. Deswegen gab es jetzt leider auch keine richtige Verabschiedung. Aber das ist ja mal auch nicht so schlimm. Zumal ich auch noch gar nicht ans Verabschieden denken möchte, bis zum Ende der Sendung ist es nämlich auch noch ein gutes Stück hin. Und das ist auch gut so. So können wir nämlich auch direkt auch noch mal etwas Musik spielen. Ihr hört Chinese Man mit Liar.
Listen to them, children of the night, what music they make.
Today, we're gonna speak on the subject of lies. You know, when we think about lies, we think about cheaters, deceivers, con artists, anything in that vein, but the main thing that they have all in common is fear. Just think about it.
Liar, liar, pants on fire. Hang your laundry on the wire. Little money in your pocket and some icing on the cake. If you wanna rap free, you better find another way. Take it down to bed and make it down the way you know.
check it out. Dug yourself in a hole, but you can't find a way to get out now. 6 feet in the ground, ash to ashes, but you can't climb out. They say if it's done in the dark, it's gonna come to light. Maybe hidden for a while, but rises fully to plain sight. The naked eye won't see it all. Hope they believe it all. You feeling more, but when they peep, you people, you proceed to fall. Turn the other cheek, you hope that you can sleep it all. Wake up in the morning quiet, but you dreamed applause. You be smiling outside, but inside you just feel appalled. The devil is a lie, look in the mirror, see the cause. Mary, Mary, quite contrary, lifestyle contradictive. Said you do it for the pleasure, don't care about the business. But I know it ain't my business, so I throw these middle fingers up. Read between my ring and index finger, I don't give a fuck. Liar, liar, tell me what it is you trying to be. I listen to your story, but promise you ain't fooling me. Tricksters out there, we just wanna chill out with all that lying, you know what I mean? Because the truth will set you free. You know what I mean? It, we just gonna fade out.
Chinese Man mit Liar. Ihr hört Radio Mikro Europa auf der Wüstenwelle. Das Thema unserer heutigen Sendung sind Lebensstile. Fit for Fun ist das Schlagwort der jungen Generation. Mit seinen Attraktivität, Gesundheit und körperliche Kraft und dazu eine gehörige Portion Sexappeal und alles schnell, schnell im Minuten- oder gar Sekundentakt. Joe Weider, der Gründer der Internationalen Federation of Bodybuilding und Fitness, hat schon in den 50er Jahren darüber resoniert. Moderne Krankheiten würden durch das schnelle Leben hervorgerufen. Also ist Prävention für Body und Seele angesagt. Wie das funktioniert? Mikroeuropa-Reporter Grigori Zabolotski hat bei Paul Leitner vom Clever Fit Studio in Tübingen nachgefragt, was er eigentlich unter Bodybuilding und Fitness versteht.
Für mich ist prinzipiell Bodybuilding und Fitness zwei verschiedene Sparten des Sports. Bodybuilding ist, also sagt ja schon der Name, man bildet seinen Körper, also man baut etwas auf, man tut etwas, und Fitness ist die allgemeine körperliche Fitness, was nicht unbedingt mit Muskulaturzuwachs oder Muskulaturaufbau zu tun hat. Für mich ist es somit nicht gleichzustellen, aber geht Hand in Hand trotzdem.
Paul, kannst du uns mitteilen, wie die Mitgliederzahl in deinem Fitnessstudio im Rückblick auf letzte 2 Jahre angestiegen ist?
Die Zahl an sich steigt, weil die Mitglieder bzw. weil die Studenten immer wieder neu nachkommen und natürlich der Ausgleich einfach auch da ist. Somit ist für mich in den letzten 2 Jahren definitiv ein Anstieg spürbar auf jeden Fall, was definitiv auch viel mit der Werbung zu tun hat. Also es wird ja alles mittlerweile im Sport, im Fitness, Vitafy oder sonstige Sachen, wird ja alles nur noch über den Fitnessmarkt vermarktet, beworben. So kann man sehen, dass der Anstieg dadurch mit zurückzuführen ist.
Wie sieht das Verhältnis zwischen den männlichen und weiblichen Mitgliedern des Studios aus?
Prinzipiell würde ich behaupten, dass wir mehr Männer wie Frauen haben im Studio, die trainieren. Aber ich sehe auf jeden Fall meistens dann doch eher die männlichen Sportfanatiker hier bei uns im Fitnessstudio und weniger die Damen. Für die Ziele, denke ich, ist beim männlichen Part eher der Muskelaufbau des, gerade mal dieser Beachboy-Look, ne, hier Traumkörper, Sixpack etc. das Ziel, und bei der Dame natürlich genau das Gegenteil. Also was heißt Gegenteil? Natürlich auch Muskelaufbau, aber eher dieses Definierte, dieses Schlanke. Also die ich sag mal, die Modewelt hat uns da ja schon in eine Richtung getrieben, was ein Idealbild eines Menschen darstellen sollte, und da beugen sich halt doch recht viele und gehen den Weg natürlich dann, Frauen wollen schlanker werden, Männer muskulöser.
Gibt es allgemeine Trainingsprinzipien und Regeln, die der Sportanfänger einhalten muss, um schnell und gefahrlos einen sportlichen Körper aufzubauen?
Prinzipiell würde ich jetzt mal nicht von Regeln oder Prinzipien sprechen, sondern vielleicht eher von sich Gedanken machen, was tue ich mit meinem Körper und wie kann ich ihn langfristig fit halten. der Grundfehler von vielen ist natürlich, man kommt irgendwie in Sport und möchte innerhalb von 3 Wochen irgendwie den Traumkörper haben, hier muskulös bepackt und sonst was. Ist natürlich so nicht umzusetzen. Das heißt, prinzipiell würde ich jedem Sportanfänger raten, langsam in den Sport einzusteigen, gerade wenn es um Kraftsport geht oder ums Bodybuilding, dass man da nicht sofort seine kompletten Gelenke und Muskeln kaputt macht, sondern dass man da wirklich schaut, dass das Trainingsgewicht niedrig ist und die Frequenz, die Wiederholungszahl hochgehalten wird, um somit erstmal die Grundmuskulatur, den Grundkörper einfach zu stärken und festigen.
Hast du schon vielleicht die Beobachtung gemacht, wie die hohen Leistungen im Sport einen Karrierenaufstieg fördern können?
Persönlich jetzt in dem Fall so vielleicht nicht, aber die Leistungen, die im Sport erzielt werden, motivieren viele, mich eingeschlossen, im beruflichen Leben auch mehr zu leisten. Weil man sieht natürlich gerade im Sport sehr viele Erfolge, wenn man Zeit investiert und sich die Mühe gibt, da wirklich Ziele zu erreichen, dann kann man das widerspiegeln im beruflichen, auf dem Karriereweg. Und so gesehen geht es Hand in Hand, aber weiß ich nicht, ob das jetzt eine Folge des Sports ist.
Und wie hilft der Kraftsport, den modernen Anforderungen der Welt entgegenzuwirken?
Die moderne Welt ist natürlich schnelllebig geworden, es ist unglaublich kurzlebig geworden. Es geht alles nur noch darum, Profit, 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 hier und da Gewinne zu erzielen. Die Welt ist nicht mehr so, wie sie früher mal war. Und der Kraftsport bietet natürlich schon viele Möglichkeiten, sich einen Ausgleich zu besorgen, sich Balance im Leben zu schaffen und da einfach, sag ich mal, so einen kleinen Ausgleich zu dem Stress, den man im Alltag hat, kann man abends im Fitnessstudio oder morgens, je nachdem, einfach sich ein bisschen auspowern, abschalten.
Was bedeutet Sport für dich persönlich? Kannst du Sport dem Lebensstil zuschreiben oder ist das eher eine Ergänzung für die gesunde Lebensweise?
Der Sport ist für mich natürlich schon sehr wichtig und imposant. Ich trainiere 5-mal die Woche selbst und an den Wochenenden fahre ich gern Fahrrad oder mache noch andere Sportarten, die ich halt lieber in der Natur mache, wie es im Fitnessstudio, wo ich eher dann den Kraftsportbereich abdecke. Aber es ist ja prinzipiell schon so, dass der Sport und die Lebensweise Hand in Hand geht oder gezwungenermaßen geht, weil ich kann mir nicht abends irgendwie einen Big Mac bei McDonald's reinschieben und meinen, wenn ich ein bisschen Sport mache, setzt es nicht an oder so. Also Sporternährung, Lebensstil, Lebensweise ist für mich definitiv ein Ding.
Paul, ich bedanke mich für deine Teilnahme an unserem Gespräch zum heutigen Thema und wünsche dir meinerseits viel Erfolg in deinem sportlichen und professionellen Leben.
So, ich kann schon vom Zuhören richtig fühlen, wie meine Muckis anfangen zu wachsen. Da kommt es auch sehr gelegen, dass die Sendung jetzt quasi rum ist. Dann kann ich nämlich direkt raus und selbst Sport machen. Denn den ganzen Sommer in der Bude versauern, das ist nichts für mich. Dann noch lieber Sport, ins Freibad oder Eis essen. Am besten ist Eis essen im Freibad. Und dabei natürlich Radio Mikro Europa hören, hier auf der Wüstenwelle. Ich bedanke mich fürs Zuhören und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag da draußen. An den Reglern saß heute Alicia Gebauer. Die Redaktion hatte Ulrich Hägele. Mein Name ist Kilian Eder und zum Abschluss hören wir jetzt noch Daybreak von Overwork. So, tschüss, macht's gut und bis zum nächsten Mal hier bei Radio Mikro Europa.